Reporter Insights. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hallöchen und herzlich willkommen bei Reporter Insights. Mein Name ist Joanna Rettich und ich moderiere den Podcast alle zwei Wochen im Wechsel mit Tom Gatt. Wir sprechen hier über große Recherchen und stellen unseren Gästen und Gästinnen Fragen zum Journalismus, die ihr euch vielleicht auch stellt. Und ich freue mich, direkt zu unserem Gast überzugehen. Peter Maxwell ist heute bei uns. Peter berichtet seit 2021 für den Spiegel aus dem schönen Bundesland Sachsen. Hallo Peter.
Hi, schön hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Peter, du schreibst über Ostdeutschland, über gesellschaftlichen Wandel, die AfD und grundsätzlich über Rechtsextremismus. Und du beschäftigst dich viel mit der Frage, wie sich die politische Landschaft gerade auf kommunaler Ebene verändert. Und genau darüber wollen wir heute mit dir sprechen, also über Ostdeutschland oder vielmehr, wie über Ostdeutschland berichtet wird. Was läuft in der Berichterstattung schief? Wie kann man es besser machen? Und warum bezeichnest du manche ostdeutsche Kommunen als Frühwarnsystem für das politische Deutschland? Ich steige jetzt mal ganz ketzerisch ein. Du bist in Westfalen zur Schule gegangen und hast dort 7 Jahre lang für die westfälischen Nachrichten berichtet. Wieso ist ausgerechnet ein Wessi, Jahrgang 87, die Spiegelstimme von Ostdeutschland?
Ich bin ja nicht die einzige Spiegelstimme in Ostdeutschland. Aber ich weiß auch gar nicht, also die einfache Antwort auf die Frage ist, es ist einfach schön hier in Sachsen. Es ist als so Berichterstattungsgegenstand total spannend. Und macht Spaß. Deswegen bin ich ganz bewusst hierher gegangen. Die Frage an sich ist aber natürlich halt schon total interessant, weil würden wir einen Saarländer, der nach Rheinland-Pfalz oder nach Bayern wechselt, fragen, was ein Saarländer in Bayern zu suchen hat, irgendwie als Reporter? Wahrscheinlich würden wir es nicht tun. Das heißt, die Frage, die ich natürlich nicht zum ersten Mal gestellt bekomme, erklärt schon so ein bisschen das Problem. Irgendwie sehen viele von uns, wir alle irgendwie den Osten immer noch sozusagen als so eine Art kleines Ausland, als irgendwie, das ist irgendwie komisch, wenn man da hingeht. Und wenn jemand aus dem Osten in den Westen kommt, ist das auch immer noch seltsam und fällt sofort auf.
Jetzt sind wir direkt mit einem Klischee gestartet. Und du hast es ja auch gerade angemerkt, du willst, so wirkt es, wenn man deine Texte liest, die Komplexität und Vielfalt von Ostdeutschland aufzeigen und zeigen, dass der Osten nicht das ist, was seine Vorurteile behaupten, dass er sei. Und du sagst ja auch, den Osten gibt es nicht. Was genau meinst du damit?
Ich meine damit, dass es Ostdeutschland als Region einfach wahnsinnig vielfältig ist und einfach groß. Das fängt damit an, wenn man einmal versucht, sich mit jemandem im Erzgebirge zu unterhalten und dann mit jemandem in Schwerin oder Wismar, dass man es mit komplett unterschiedlichen Mentalitäten und Dialekten zu tun hat. Wenn man in einer Dresdner Neustadt oder in Leipzig-Konnewitz unterwegs ist, hat das nichts damit zu tun, wie es in Halberstadt oder im Neonazi-Pilgerort Schnellroda ist. Das heißt, wir reden hier ja, wenn wir von Ostdeutschland reden, und darauf beziehen wir uns ja auch ganz oft explizit, von einem früheren Staat. Und bei einem Staat gehen wir ja auch alle davon aus, dass der logischerweise nicht total homogen ist und dass alle gleichgeschaltet sind. Das gilt ja auch in Diktaturen so, sondern dass der natürlich total vielfältig ist. Und das gilt für Ostdeutschland nach wie vor, genauso wie es das ja auch für Westdeutschland gibt. Wir bei Westdeutschland aber so gut wie nie über den Westen sprechen und Oberbayern und Flensburg über einen Kamm scheren.
Jetzt ist es ja aber nicht so lange her, dass Deutschland den neuen Bundestag gewählt hat. Und danach hat es wieder mal so ausgesehen, als sei Deutschland geteilt. Der Osten blau und der Westen schwarz. Und so wurde ja auch berichtet oder so in der Art. Und du hast damals auch ein Essay geschrieben und kritisierst eben genau diese Ansicht. Kannst du das nochmal ein bisschen näher erklären? Warum?
Ja, diese Karten sind sozusagen das erste Problem. Also beziehungsweise diese Karten, auf denen man sieht, dass der Osten angeblich blau ist und der Westen schwarz, die illustrieren total, was das Problem ist, weil einfach zu sehen ist, welche Parteien jeweils die Wahlkreise gewonnen haben, das heißt die meisten Stimmen bekommen haben. Die meisten Stimmen sind aber natürlich relativ. Das heißt, man kann beispielsweise in einer Großstadt wie Leipzig mit 18 oder 20 Prozentpunkten den Wahlkreis für sich entscheiden, ganz knapp vor den Linken oder den Grünen oder der CDU. Man kann aber natürlich auch himmelhoch einen Wahlkreis gewinnen. Und das führt dann zu kuriosen Situationen, dass beispielsweise Leipzig mit diesen 18, 20 Prozent für die AfD blau eingefärbt ist auf solchen Karten. aber viele Orte im Ruhrgebiet, wo die Wahlergebnisse ähnlich ausgefallen sind, schwarz dargestellt werden, weil die CDU halt knapp gewonnen hat. Jetzt hat sich bei der Bundestagswahl jetzt tatsächlich zum ersten Mal geändert. Also es gab jetzt zum ersten Mal mit Gelsenkirchen auch einen Ort, wo tatsächlich der dann blau eingefärbt war. Da haben sich dann auch direkt alle draufgestürzt irgendwie, als wäre das Problem vorher nicht da gewesen. Und genau das ist auch das, was in Ostdeutschland passiert.
Jetzt sind ja aber so Karten schon dafür da, dass man so ein bisschen einen Überblick bekommt in Deutschland. Wie würdest du oder was würdest du vorschlagen, wie kann man so einen Überblick so gestalten, dass es eben nicht dieses Klischee wiedergibt?
Ich glaube, eigentlich haben wir alles, was wir dafür bräuchten. Wir müssten uns nur von diesem einen Kartentypus verabschieden, auf dem halt die Wahlkreissieger zu sehen sind. Es gibt ja beispielsweise die Karten für die jeweiligen Parteien. Das machen viele große Medienseiten, der Spiegel unter anderem auch, auf denen dann zu sehen ist, in welchen Wahlkreisen die Linken oder die FDP oder eben die AfD am stärksten war. Und auf denen sieht man dann einfach dadurch, dass man unterschiedliche Intensivität an Färbungen hat, also dunkelblau oder hellblau, dass es tatsächlich natürlich in Ostdeutschland eine deutlich höhere Zustimmung zur AfD gibt, dass aber das Problem in Westdeutschland trotzdem da ist. Und vor allen Dingen erkennt man viel mehr regionale Unterschiede. Man sieht eben genau das, was ich gerade beschrieben habe, dass beispielsweise in Dresden oder Magdeburg die Zustimmung für eine Partei wie die CDU oder für die AfD geringer ausfällt. Und logischerweise auch in Ostdeutschland es Großstädte gibt, in denen es mehr Leute gibt, die dann die Grünen oder die Linken wählen. Das fällt dann aber bei solchen blau gemalten Karten, die ganz Ostdeutschland irgendwie zum AfD-Gebiet machen, einfach hinten rüber.
Also gerade nach Wahlen besteht jetzt die Gefahr, dass in der Berichterstattung über Ostdeutschland in ein oder zwei Modi verfallen wird. Alarmismus oder Abwertung. So war es ja auch 2023. Damals waren Schlagzeilen zu lesen wie: in Ragun-Jesnitz stellt AfD erstmals Bürgermeister. Du konzentrierst dich aber in deiner Berichterstattung eben auf das Wie. Also du hast dir genau angeschaut, wie ist der Bürgermeister in seinem Amt. Ragun-Jesnitz ist ein Ort mit ungefähr 9000 EinwohnerInnen in Sachsen-Anhalt. Und wie schon gesagt, du hast den Oberbürgermeister, den Bürgermeister einmal begleitet und 3 Monate lang beobachtet. Dein Text, die AfD ist gefährlich, der AfD-Bürgermeister auch, erschien im Dezember 23 und ich würde sagen, lass uns da mal reinhören.
Reingehört. Es gibt Leute, die der AfD nach ihren ersten Wahlsiegen ein Scheitern an der politischen Realität prophezeit hatten. In Ragun-Jesnitz dauerte es keine 3 Monate, um solche Hoffnungen zu widerlegen. Die Frage lautet hier nicht, ob die Demokratie die AfD entzaubert, sondern ob den Extremrechten die Entzauberung der Demokratie gelingt. Hannes Loth lächelt mehrdeutig, als er in seinem Dienstzimmer zum Gespräch empfängt. Der Schreibtisch ist aufgeräumt. Nach seinen Erfolgen als Bürgermeister gefragt, erzählt er von einer Friedhofsmauer im Ortsteil Marke. Die sei seit Jahren zu hoch. Der Container mit dem Grünschnitt lasse sich nicht drüber heben. Darum habe er sich gekümmert. Und dann war das innerhalb von einem Tag erledigt. Mit der Brandmauer im Stadtrat hat er es ähnlich gemacht. Es gehe darum, sagt Loth, schnell die Löcher in der Mauer zu finden, um dann dort durchzustoßen, damit Projekte auch von allen mitgetragen werden können.
Ja, ich hatte beim Lesen den Eindruck, dass der Bürgermeister Hannes Loth dich ganz nah rangelassen hat. Wie bist du da vorgegangen?
Eigentlich bin ich nicht anders vorgegangen, als ich bei anderen Politikerinnen oder Politikern machen würde. Ich habe ihn einfach gefragt, ob er mit mir sprechen mag. Sehr transparent gesagt, dass ich über seine Stadt und über die Art und Weise, wie er ins Amt gekommen ist und wie er sein Amt führt, recherchiere und habe ihn dann auch technisch transparent gemacht, wie wir es machen. Nämlich entweder, dass wir einfach ein Band mitlaufen lassen und ich ihn dann so zitiere, wie er gesprochen hat, oder dass ich die Zitate ihm anschließend vorlege und er sie dann autorisieren kann. Das heißt, er war sozusagen die ganze Zeit Herr des Verfahrens, wenn man so will. Also es ist so, wie ich es mit anderen Leuten ja auch mache. Zitate werden halt zur Autorisierung vorgelegt in der Regel. Und so haben wir dann auch miteinander gesprochen. Und es war auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgegangen sind, war sehr professionell und nicht anders als mit anderen Politikern im Grunde.
Das ist ja auch genau das, was in Ragun-Jesnitz viele behaupten, also sogar die Linke, dass eben der neue Bürgermeister, also damals neue Bürgermeister, sich nicht so mit der AfD verallgemeinern ließe. Der wird ja auch überall dort der Hannes genannt. Jetzt ist die Frage, ist das nicht aber irgendwie auch Teil der Erfolgsstrategie von der AfD?
Das ist natürlich Teil der Erfolgsstrategie. Und das ist vor allen Dingen das Phänomen, wenn wir von Normalisierung des Rechtsextremismus sprechen. Natürlich führt eine Normalisierung dazu, dass etwas normal erscheint. Und genau das passiert in dieser Stadt. Man muss natürlich auch sehen, die AfD, die gibt es jetzt seit gut 10 Jahren. Und Hannes Loth hat ja auch schon vor 10 Jahren oder auch vor 20 Jahren in Ragun-Jesnitz gewohnt. Das heißt, die Leute kennen ihn seit langem. Und das ist dann das, was das Besondere macht im Kommunalen. Man kennt sich, es gibt eine besondere Nähe. Ich habe natürlich auch mit vielen Leuten im Ort genau darüber gesprochen, die ihn teilweise schon als Kind kannten oder dann halt später als Jugendlichen, als jungen Erwachsenen. Der ist da halt tatsächlich der Hannes und nicht der AfD-Politiker, der er ja tatsächlich erst seit wenigen Jahren ist sozusagen. Und das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, die man, wenn man ins Kommunale reingeht als Reporter, wo man genau so etwas einmal zeigen kann irgendwie. Das ist halt nicht nur das hinter den Schlagwörtern Ostdeutschland, Rechtsextremismus, Normalisierung des Faschismus, unter all diesen Begriffen irgendwie, dass dahinter natürlich die normale Leute sind, normale Geschichten irgendwie, die wir alle aus unseren Dörfern und Stadtvierteln kennen.
Aber wie gehen Journalisten oder du auch damit um, dass eben ein Bürgermeister, und ich meine, das hast du ja in deinem Text auch gemacht, aufgezeigt, dass eben die Leute auch zufrieden sind mit dem, was er macht. Wie geht man dann mit dieser Normalisierung der AfD beziehungsweise auch einer rechtsextremen Partei um?
Ich würde sagen, es ist ein gewisses Privileg, so empfinde ich das jedenfalls, als Reporter Dinge verstehen und beschreiben zu dürfen. Es ist ja gar nicht meine Aufgabe, es sei denn, ich schreibe einen Kommentar oder einen Leitartikel oder so, das Ganze zu bewerten. Ich bin ja auch nicht der Verfassungsschutz, ne, sondern ich will tatsächlich zeigen, wie sieht's aus, wie ist es dazu gekommen, wohin kann das führen. Das beinhaltet natürlich, dass ich kritische Fragen stelle, dass ich genauso arbeite, wie ich immer arbeite, irgendwie so gründlich und kritisch wie irgendwie möglich. Und dass ich dann auch im Gespräch mit so einem AfD-Politiker und natürlich auch in der Berichterstattung, Peter, klar sage, dass das eine Partei ist, die in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremisch und das heißt als verfassungs- und demokratiefeindlich letztendlich eingestuft wird.
Und wenn du jetzt Ostdeutschland als Frühwarnsystem oder bestimmte Orte in Ostdeutschland als Frühwarnsystem beschreibst für gesellschaftliche Entwicklung, für politische Verschiebung, dann müsste man doch eigentlich noch mal viel genauer hinsehen, oder? Warum passiert das so selten?
Ich glaube, wir sind so ein bisschen vielleicht sogar schon fast einen Schritt weiter, wenn man so will, nämlich, dass wir spätestens jetzt und eigentlich schon seit längerem auch in Westdeutschland, also im sogenannten Westen, genauer hinschauen müssten. Wir hatten die Landtagswahlen in Hessen und Bayern vergangenes Jahr. Da war es dann so, dass die AfD irgendwie auf Werte 15 bis an die 20% herankam in Westdeutschland. Und das sind Ergebnisse, die haben hier vor einigen Jahren in Ostdeutschland zu so Schockwellen geführt, zu einer massiven Berichterstattung, zu einer Berichterstattung, die natürlich auch problematisch war, die jedenfalls auf das Problem geguckt hat. Und genau das ist aber jetzt in Bayern und Hessen beispielsweise oder dann auch nach der Europawahl, nach der Bundestagswahl nur marginal passiert. Also ist diese Schockwellen, die, wenn man so will, aus Ostdeutschland, also in Ostdeutschland das erste Mal aufkamen und die längst auch durch Westdeutschland gehen, müssten eigentlich dazu führen, dass die Lehren, die man aus Ostdeutschland längst ziehen konnte und immer noch ziehen kann, dass man die auch in Westdeutschland anwendet, wenn man so will.
Welche Lehren ziehst du aus Ostdeutschland?
Ich glaube, diese Normalisierung ist tatsächlich noch nicht ganz verstanden. Oder das ist so mein Eindruck, dass noch nicht ganz klar ist, dass wir es bei der AfD nicht mit einer Horde aus dem Weltraum auf die Erde gekommener, gewaltbereiter, faschistoider Unmenschen zu tun haben, sondern dass das Leute sind, die auch, bevor es die AfD gab, schon da waren. Die waren früher in der CDU, die waren in keiner Partei. Die Leute, die AfD gewählt haben, viele von denen haben früher einfach nicht gewählt. Die engagieren sich in der Feuerwehr, die sitzen an der Kasse, das sind Universitätsprofessoren oder Ärztinnen. Das ist total banal, das zu sagen, aber das ist, glaube ich, eine total essentielle Wahrheit, um zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Wenn wir jetzt in Ostdeutschland Orte haben, in denen 35, 45 oder 55% der Menschen diese Partei wählen, dann kann das ja nicht bedeuten, dass die Hälfte der Einwohnerschaft eines Ortes plötzlich irre geworden ist oder alle rechtsextrem geworden sind. dass diese Partei jetzt in Sachsen-Anhalt beispielsweise rechtsextrem ist, heißt eben nicht, dass alle, die sich für oder in dieser Partei engagieren, ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben. Dieser Prozess schreitet natürlich voran. Das heißt, diese Radikalisierung der Partei, aber auch der Menschen, die in dieser Partei und für diese Partei sich engagieren, geht immer weiter voran. Das passiert aber ja längst auch in Westdeutschland, wo auch die Wahlergebnisse kontinuierlich immer weiter ansteigen.
Aber wie schaffst du es dann, differenziert darüber zu berichten? Also ich meine, es ist ja eine rechtsextreme Partei und du willst nicht den Osten vom Westen trennen, du berichtest aber aus dem Osten. Wie schaffst du es, da differenziert zu bleiben?
Puh, ich glaube, eigentlich sollte es für Journalistinnen und Journalisten kein Kunststück sein, differenziert zu bleiben. Das ist natürlich ein komplexeres, auch ein delikateres Thema, weil man es mit einer Partei zu tun hat, die gefährlich für die Demokratie ist. Aber deswegen bin ich ja nicht mehr oder weniger differenziert. Also ich hoffe, dass ich auch vorher schon differenziert war, dass ich auch mit anderen Themen differenziert umgehe, dass ich die Menschen, mit denen ich zu tun habe als Reporter, immer ernst nehme, dass ich die Themen ernst nehme. Wenn ich mit einem AfD-Politiker beispielsweise spreche, dann versuche ich tatsächlich zu verstehen, was diesen Menschen bewegt. Und das geht mit Menschen gerade im Kommunalen natürlich viel einfacher als mit Leuten, die bereits seit langem in der Landes- oder Bundespolitik aktiv sind, die bereits geschult sind, die rhetorische Kniffe entwickelt haben. Das funktioniert auf einer kommunalen Ebene tatsächlich mit einer gewissen Menschlichkeit. Da hat man es eher noch mit Leuten zu tun, die nicht schon so durch eine gewisse PR-Spirale durchgelaufen sind und einem irgendwelche Blendsätze hinhauen, sondern man kann tatsächlich relativ normal mit den Menschen sprechen und daraus dann auch Erkenntnisse gewinnen.
Du hast ja aber auch selber geschrieben, dass die AfD, also in deinem Text, so steht das, dass die AfD die Demokratie entzaubert. Also du sagst selbst, dass es eine sehr gefährliche Partei ist. Kannst du einmal kurz erklären, was du mit diesem Satz meinst, die Demokratie zu entzaubern und das auch vor dem Hintergrund, dass es eben dass es sehr gefährlich ist, so eine Partei zu normalisieren?
Der Bürgermeister von Ragun-Jessen ist, glaube ich, echt ein gutes Beispiel, weil das jemand ist, der die Radikalität der Partei, für die er antritt und für die er ja auch im Landtag saß, nicht nach außen kehrt. Das sagen ja auch alle, die mit ihm zu tun haben, die ihn seit längerem kennen. Selbst Politiker von den Linken sagen, das ist ein guter Typ, der macht eine solide Politik, denen geht es um die Sache. Und in der Sache, wenn die Sache die richtige ist, unterstützen wir ihn auch. Und das ist, glaube ich, Entzauberung der Demokratie in Reinform, wenn man sozusagen die Mittel, die die Demokratie einem bieten, nutzt, mit einer vermeintlich sachorientierten Politik und einem zahm moderaten Auftreten den Einfluss einer radikalen Partei zu verstärken. Und diese beiden Dinge einerseits getrennt voneinander zu betrachten, nämlich dass der Bürgermeister von Ragun-Jesnitz tatsächlich nicht immer ideologische Politik macht, sondern sehr viele banale Sachfragen entscheiden muss in seiner Stadt und zugleich Mitglied einer Partei ist, die eine elementare Bedrohung für unsere liberale Demokratie ist. Das ist, glaube ich, echt eine Herausforderung, diese Dinge getrennt zu analysieren und zusammen zu denken.
Peter, von welcher Art von Reportagen aus dem Osten hast du genug? Willst du nichts mehr lesen?
Diese Feuerwehreinsätze. Nach irgendwelchen Wahlen wird irgendjemand in irgendein Dorf geschickt, das besonders hohen AfD-Wähleranteil hat. Und wir dann mit der Frage, irgendjemanden da hinschicken, im schlimmsten Fall jemanden, der noch nie vorher aus der Region berichtet hat, der erfahren will, was mit den Leuten vor Ort eigentlich schiefgewickelt ist. Da habe ich echt keine Lust mehr drauf.
Passiert das heute noch häufig?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, zur Ehrrettung muss man sagen, diese Art der Berichterstattung ist besser geworden. Auch diese Art der Berichterstattung ist differenzierter geworden. Ich glaube trotzdem, dass es kaum noch Erkenntnisgewinn eigentlich gibt aus diesen Texten.
Kommen wir zu unserer letzten Rubrik. Sie heißt Komm zum Punkt und funktioniert ganz einfach. Ich lese dir einen Satzanfang vor, dreimal, und du beendest diese Sätze.
Komm zum Punkt.
Was in der Berichterstattung über den Osten immer untergeht, ist,
dass es den Osten nicht gibt.
Wenn ich über Ostdeutschland schreibe, ist mir besonders wichtig, dass
ich versuche, den Leuten wirklich nahe zu kommen und sie zu verstehen.
Man kann der AfD auf kommunaler Ebene nur begegnen, wenn
man sie als Journalist oder als Journalistin genauso kritisch beobachtet und konfrontiert, wie man es mit allen anderen Parteien auch machen würde.
So, Peter, wir haben heute mit dir darüber gesprochen, wie man am besten über Ostdeutschland berichtet. Und wir haben dabei gelernt, dass es eben nicht den Osten gibt und dass diese Trennung von Ostdeutschland und Westdeutschland leider immer noch in den Köpfen der Menschen ist. Wir aber als Journalisten dagegen arbeiten können, indem wir eben nicht von dem Osten und dem Westen berichten. Damit sind wir am Ende unserer Folge Reporter Insights. Danke, Peter, dass du uns so einen tollen Einblick und so einen tollen Überblick gegeben hast. Wir haben uns gefreut, dass du da warst.
Ich mich auch. Vielen Dank.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann liked ihn bitte und kommentiert ihn. Das hilft uns, weiter gehört zu werden. Wenn ihr Fragen oder Feedback jeglicher Art habt, schreibt uns gerne auf Instagram. Dort heißen wir @reportageschule. Mein Name ist Joanna Rettich und ihr hört in 2 Wochen wieder von uns. Da ist Tom Gatt wieder am Mikrofon. Und bis dahin, tschüssili.
Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.